Hi, hallo, willkommen zu einer besonderen Folge von Podcasten geht ins Kino. Und wenn ich sage eine besondere, dann meine ich eine alte, I guess. Lange bevor wir angefangen haben, wirklich Folgen hochzuladen, hatten wir schon mal einen Fehlstart mit diesem Podcast. Und zwar hatten wir ein paar Testfolgen aufgenommen, aber aus verschiedenen Gründen, weil einfach irgendwie das Leben dazwischen kam, haben wir es dann erstmal irgendwie nicht weiterverfolgt und diese Testfolgen nie veröffentlicht. Später haben wir es dann nochmal versucht und jetzt gibt es diesen Podcast. Wir haben jetzt ein paar Monate nichts veröffentlicht, weil mal wieder irgendwie Leben dazwischen kommt und wir nicht so richtig Zeit hatten, aufzunehmen und zu schneiden und so. Aber eine unserer Testfolgen oder unserer damals aufgenommenen, nie veröffentlichten Folgen ist jetzt wieder so ein bisschen aktuell, nämlich ist ja gerade der Super Mario Galaxy-Film rausgekommen, den ich habe noch nicht gesehen, Konrad wahrscheinlich auch noch nicht. Das ist natürlich der Nachfolger zum ersten Super Mario-Animationsfilm. Und genau zu dem damals hatten wir eine Folge aufgenommen, in der wir so die Geschichte von Videospielverfilmungen besprechen und diese neue Super Mario-Verfilmung mit der alten vergleichen, die ja einen sehr schlechten Ruf hat, und wir fragen uns so ein bisschen, hat die zu Recht diesen schlechten Ruf? Wenn ihr unsere anderen Folgen gehört habt, habt ihr wahrscheinlich schon eine Idee, was unsere Position dazu ist. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt irgendwie wieder so ein bisschen aktuell, und auch wenn wir jetzt nicht was zum neuen Super Mario Galaxy Film darin sagen, ich glaube, die Retrospektive auf irgendwie Videospielverfilmungen ist noch immer irgendwie hörenswert. Deswegen dachten wir, überbrücken wir die Zeit, bis wir tatsächlich wieder Zeit haben, auch mal eine neue Folge aufzunehmen, indem wir dieses bislang unveröffentlichte Material veröffentlichen. Wir hoffen, das macht euch Spaß, und wir hören uns bald wieder. Viel Spaß!
Das heißt, wir wechseln jetzt unsere besten Chris Pratt-Stimmen.
Genau. Die man macht, indem man einfach seine Stimme kein bisschen
richtig
verstellt.
Richtig, das ist die beste Chris Pratt-Stimme.
Ja.
Weil so spricht Chris Pratt auch Mario im neuen Super Mario Brothers Film, den wir so als Aufhänger nutzten, um über Videospielverfilmung zu sprechen, aber natürlich auch sehr konkret am Beispiel von Super Mario Brothers, dem neuen Film und dem alten Film von vor 30 Jahren. Auch der feiert dieses Jahr sein 30. Jubiläum, 1993, der einfach nur hieß Super Mario Brothers, mit Bob Hoskins und John Leguizamo. Diese beiden Filme werden wir etwas konkreter im Detail besprechen, aber ja, also diese beiden Filme haben ja auch eine rahmende Funktion für unser Thema, nicht wahr?
Genau, also der 93er Super Mario Bros. War ja eigentlich die erste so Big Budget Videospielverfilmung. Ich glaube, in Japan gab es irgendwie wahrscheinlich Sachen vorher. Aber das war, glaube ich, der erste, der so ein Videospiel für so einen Mainstream Hollywood irgendwie Filmmarkt verfilmt hat. Und der neue ist ja so ein bisschen irgendwie so ein Wendepunkt. Also Videospielverfilmungen wurden ja selten von den Fans der Videospiele irgendwie gut aufgenommen und waren auch selten erfolgreich. Der neue Super Mario Brothers Film, der Animationsfilm, ist aber extrem erfolgreich und finden viele Fans scheinen, also haben damit offenbar auch bekommen, was sie wollten, so. Und es wird wahrscheinlich so ein bisschen so ein Dammbruch sein. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr viele Videospielverfilmungen in naher Zukunft geben. Also definitiv wird es mehr von Nintendo geben.
Ja. Nintendo, die sich ja vorher immer sehr, ja, sehr zaghaft waren, was Lizenzierung angeht.
Ja, genau. Auch aufgrund der Erfahrung mit dem alten Film.
Ja, und den vorherigen Versuchen, ne? Also es gab ja diese Super Mario Brothers Serie, gab es ja, diese Cartoon-Serie, es gab ja diesen Zelda-Cartoon auch.
Stimmt, ja.
Also sie haben schon ein paar Sachen irgendwie ausprobiert, und aber es hat nicht so richtig funktioniert, und ja, jetzt sind natürlich Nintendo grundsätzlich sehr protective mit allem, was sie, also mit allem, was mit ihren Marken gemacht wird.
Ja.
Ja, also wenn man nochmal guckt, genau, also diese beiden Pfeiler. So 30 Jahre, kann man jetzt sagen, 30 Jahre Videospielverfilmung, wo ja auch schon die eine oder anderen, also wo viele Filme auch dran drinne waren, die nicht per se irgendwie immer so schlecht waren, aber das beste Ergebnis, was ich das Gefühl habe, was da meistens durch, also was ein Film erreichen konnte, eine Videospielverfilmung, war irgendwie, ist irgendwie fun, aber irgendwie trotzdem Trash. So, also gerade, ich meine, so der alte Street Fighter Film mit Jean-Claude Van Damme oder auch Mortal Kombat, also Paul W.S. Anderson ist natürlich so einer der, so die, das positive Beispiel, also für jemand, also ein Regisseur, der eine Karriere gemacht hat mit Videospielverfilmungen, die dann auch irgendwie auf der anderen Seite so respectable sind. Und wahrscheinlich so Uwe Boll dann die andere Seite, jemand, der so irgendwie, das ist fast so ein Punkt, wo ich sagen würde, so der so ausbeutet, so irgendwie. So, es gibt ja diese bekannten Marken, und ich mache da jetzt Filme draus, weil ich kriege dadurch ZuschauerInnen, und aber die sind dann wirklich so durch all, also ich glaube, es gibt keinen, also ich glaube, Postal ist der einzige vielleicht, weil er so ähnlich zynisch ist wie Boll selbst, aber weil auf das Spiel natürlich auch einfach so völlig geschmacklos ist, aber das ist, die findet ja niemand gut. So, das ist, Resident Evil ist wahrscheinlich so das erfolgreichste, können wir sagen, so erfolgreichste Franchise.
Ja, und halt auch über eine ganze Weile erfolgreich, was natürlich nicht wirklich eine Verfilmung von Resident Evil.
Nee, genau, es wird sein eigenes Ding. Das ist wahrscheinlich genau das, was da zum Erfolg beigetragen hat. Dann haben wir halt so Prince of Persia. Wir erinnern uns.
Ja, wir erinnern uns nicht.
Wir erinnern uns nicht, aber so Jerry Bruckheimers Versuch, also auch so ganz altes Hollywood auf eine Art und Weise mit einem weißen Schauspieler dann, mit Jack Gyllenhaal.
Ja, auch halt die interessante Phase als niemand so richtig wusste, was man mit Jake Gyllenhaal machen soll.
Ja, korrekt.
Als noch so versucht wurde, ihn als so ein Leading Man irgendwie zu etablieren.
Genau, bis man akzeptiert, dass er einfach ein weird little guy ist.
Ja.
Und da am besten funktioniert. Aber ja, genau, Prince of Persia, das er selber gerade ein krasses, gutes Reboot zu der Zeit hatte mit Sands of Time davor, also als Videospiel. Und dann wollte halt da Hollywood auch wieder ein Stück vom Kuchen ab. Und da weiß ich noch, kann mich auch sehr dran erinnern, wie damals ich so, ah, ist das jetzt der Wendepunkt für Videospielverfilmung? Und dann, nein.
Ja.
Also das gleiche wie mit, hatten wir Tomb Raider mit Angelina Jolie.
Was ja immerhin erfolgreich genug für zwei Filme war.
Ja, einer wieder mit Til Schweiger.
Mhm.
Und ich würde auch sagen, von den Tomb Raider-Verfilmungen die bessere.
Die neue habe ich nicht gesehen.
Ich habe die neue gesehen auf dem Flugzeug. Das ist kein guter Film. Das ist ein Film, der schämt sich eigentlich eher für dieses Tomb Raider-Setup. Und das, was Tomb Raider eigentlich ist, ist ja, im besten Falle ist es Indiana Jones mit einer weiblichen Hauptfigur.
Ja.
Wo ein bisschen mehr geballert wird und nicht die Peitsche geschwungen wird. Dann ganz interessant, der Warcraft-Film.
Ja.
Hast du den gesehen? Haben wir den zusammen gesehen?
Nee, ich hab den nicht
gesehen. Ich hab den im Kino gesehen.
Ah, ja. Duncan Jones, ne?
Ja, Duncan Jones. Genau. Und das ist ja ein Film, der ist ja gefloppt im Westen und lief ja in China extrem gut. Und deswegen dachte man dann, der würde trotzdem noch eine Fortsetzung bekommen, weil er definitiv natürlich halt so ein Universum aufmacht und das dann auch irgendwie Sinn machen würde. Ist dann aber anscheinend doch nicht passiert. Doch ein zu großes Risiko. Ich habe den zusammengeguckt mit einer Freundin, die halt auch die ganzen Warcraft-Spiele gespielt hat, oder zumindest halt. Ich habe halt Warcraft nie gespielt. Ich habe World of Warcraft nie gespielt. Ich habe auch die Strategiespiele nicht gespielt. Ich bin also so völlig blind in dieses Franchise reingelaufen und fand das so auf eine. Also ich fand es sehr unterhaltsam auf so eine ganz seltsam aufgeblähte maskuline Fantasy Art, also so auf so eine Form, die ich so extrem aus der Zeit gefallen, weil natürlich diese ganzen Menschen und die ganzen Orks sind alle so buff und es ist alles so schwer. Also ich finde, die Männer wirken und auch die Frauen wirken so, als ob sie so Panzer auf zwei Beinen wären. Und das fand ich ganz interessant, weil es fast schon so war schon ein bisschen geil, würde ich sagen. So die Band, also weil hatte so ein bisschen so Vibes von so dieser Sexszene in Excalibur von vor dem Kamin in Rüstung. Okay. Irgendwie für mich hat das so ähnliche Vibes gehabt, weil die haben auch so shiny Armor in dem Warcraft-Film. Das hat mich da irgendwie dran erinnert. Die Geschichte war halt irgendwie völlig gaga für mich und ich konnte damit nicht so richtig was anfangen. Und dann meinte halt die Freundin zu mir so, ja, das macht aber voll Sinn. Ah, den habe ich den wieder erkannt und so. Und dann ist so, okay, gut. Und ich habe auch so mitbekommen, so das Gefühl, dass Leute, die Warcraft gut finden, mochten den Film irgendwie auch. Auf eine Art und Weise. Also deswegen, vielleicht von der Treue her war das jetzt eine gute Videospielfilmung, aber es war halt eher eine Videospielfilmung, ähnlich wie Prince of Persia, die einfach passierte und an die wir jetzt nicht mehr eigentlich denken.
Ja, da komme ich irgendwie so auf so ein Problem, was, glaube ich, Videospielverfilmungen oft haben, was für Warcraft, glaube ich, so ein bisschen gilt und was definitiv für Tomb Raider und Uncharted gilt, nämlich, dass viele so Videospielwelten sind ja schon von Film und oder Literatur inspiriert. So, ne? Also Uncharted ist halt Indiana Jones mit der Seriennummer abgefeilt.
Genau.
Ne? Das gleiche ist Tomb Raider, ist halt Indiana Jones mit einer Frau, so. Und Warcraft ist halt auch irgendwie Tolkien, in ein bisschen martialischer, so. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum, Videospielverfilmungen oft einfach wahnsinnig langweilig sind, ist, dass du da halt merkst, wenn du es in Film übersetzt, wie generisch das eigentlich alles ist. Also, dass das eigentlich schon von vornherein schon irgendwie eine generische Version war von einem besseren Film, den es schon gibt, oder von einem besseren Roman, den es schon gibt oder so, ne? Also, na so, ja, also der Uncharted-Film, den finden ja manche Leute gut so, aber es gibt halt auch die Indiana-Jones-Filme so, ne?
Ja, zumindest, genau, und bei Uncharted ist es so nochmal extrem augenscheinlich, weil die Spiele ja schon eigentlich nur interaktive Filme sind. Also das, wo du wirklich viel steuerst, deine Figur, das sind die Phasen, wo es am spielerischsten wird, denn ich sage es jetzt mal, das sind ja die Phasen, wo du diese Schießereien hast, wo du irgendwie da irgendwie das, so ein Compound hast, wo zig Leute rumlaufen und du einfach mal wieder als Nathan Drake zum Massenmörder wirst.
Ja,
und
no
one addresses this.
Was man halt auch nicht verfilmen kann, weil dann...
Nein, das kann man halt nicht verfilmen.
Tom Holland kann nicht mal eben so 100 Menschen ermorden.
Es ist halt hauptsächlich schon interaktiver Film und gerade wenn man sich die letzten Uncharted-Spiele, also auf der PS4 und so, das ist halt auch schon, also da, das ist schon so nah am Kino, da ist dann die Frage, ne, also ich meine, es geht darum, also du hast das Wort schon mal so langweilig oder boring gesagt, das ist ja so eine Komponente und ich glaube, die ist uns beiden wichtiger, als ich das Gefühl habe, als es in dem Diskurs um Videospielfilmung geht. Weil da geht es ja immer um dieses, ich nenne es jetzt mal, ich weiß nicht richtig, ich würde es jetzt mal einfach als Adaptionstreue bezeichnen. Das Gefühl, das, woran die Leute suchen, ist irgendwie ähnlich wie beim typischen langweiligen Vergleich Buch und Film, wo gesagt wird irgendwie, ach, der Film war nicht so gut wie das Buch. Schocker. So, vielleicht ist der Vergleich an sich dumm, aber genau, der Vergleich wird halt auch gemacht bei Videospielen und Videospielverfilmung. Genau, aber diese Frage nach der Adaptionstreue, die ergibt sich ja aus irgendeinem Spannungsfeld oder einer Fallhöhe, dass es halt irgendwie eine Schwierigkeit, eine Herausforderung darstellt, etwas zu adaptieren. Und ich habe das Gefühl, das war früher stärker so. Stichwort halt der alte Super Mario Bros. 5, also 93, wo wir noch 8-Bit und 16-Bit, nee, 16-Bit-Grafik hatten, also 2D, kein 3D. Und im Vergleich zu heute, wo wir halt 3D-Grafik haben oder Uncharted, wo es halt extrem ja fotorealistisch mittlerweile aussieht, wo es einfach schon aussieht wie ein Film, wo dieser Abstand zwischen Film und Spiel mittlerweile so eng ist, dass, also vor allem was die Bildebene angeht, dass es ist schon sehr, 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 sehr leicht für einen Film heutzutage eine Adaption, irgendwie adaptionstreu zu sein. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir jetzt an so einem Wendepunkt stehen von Videospielverfilmung, dass die jetzt akzeptierter sind, weil diese neuen Videospielverfilmungen zumindest das Mindeste leisten, nämlich irgendwie adaptionstreu zu sein, aber nicht, weil die Filme irgendwie da besser geworden sind, sondern weil die Spiele einfach aufgeholt haben.
Aber ja, für mich macht es das tatsächlich irgendwie weniger interessant.
Richtig.
Also, so die Last of Us-Serie wurde ja sehr positiv besprochen.
Ich habe die leider noch nicht gesehen. Ich will sie aber unbedingt noch sehen.
Ja, mich interessiert es halt gar nicht, gerade weil nach allem, was ich gehört habe, ist sie halt sehr treu, dem Videospiel sehr treu. Und das war halt schon ein Film so. Also das ist halt, ne?
Also das ist auch interessant, weil ich will die auch nur gucken aus einem anderen Grund. Und zwar, weil ich bin nicht so der Survival-Horror-Spieler.
Ja.
Und ich habe damals Last of Us auch angefangen zu spielen und fand's jetzt auch nicht schlecht, würde ich sagen. Aber ich habe schon gemerkt, so, ach, das ist mir zu anstrengend. Ich bin ja so ein Lean-Back-Gamer, so, ne? Ich spiele ja gerne so japanische Rollenspiele, rundenbasierte Kampfsysteme, alles, wo ich jetzt nicht so, ach, so in Stress versetzt werde. Und da dachte ich so, ach ja, eigentlich die Last of Us-Serie ist, glaube ich, so das Medium, wie ich diese Geschichte erleben möchte eher.
Ja.
Also, und das ist wirklich so, dass ich mir so aussuchen kann, ich möchte halt eigentlich, das ist vielleicht nicht das beste Aushängeschild für das Spiel, würde ich sagen, dass ich mir lieber aussuche, das einfach zu gucken, als es selbst zu spielen. Ja, genau, aber ich kann halt auch diese Wahl, ich kann mich auch vor diese Wahl stellen, eben weil ich weiß, die sind halt beide super ähnlich, also ich habe wahrscheinlich dann...
eins reicht, ja.
Genau.
Ja, wobei es gab ja auch schon eine, meiner Meinung nach, im Prinzip schon eine Verfilmung von The Last of Us, nur mit einem interessanteren, radikaleren Ende, nämlich The Girl with All the Gifts.
Ah ja.
Ist im Grunde The Last of Us, nur halt besser. also ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich habe nur den Film gesehen, dann kommen wir wieder zum Buch versus Film. Ja, hat einen sehr ähnlichen Grundkonflikt und irgendwie die Auflösung am Ende finde ich sehr spannend und sehr viel irgendwie... ja, radikaler und interessanter als das, was Last of Us am Ende macht.
Und dann kam der Überraschungsfilm für uns beide, glaube ich, wo wir einfach reingegangen, weil die Prämisse fun ist. Und das war dann ein guter Film und das war Detective Pikachu.
Ja, genau, der aber halt auch gut ist, weil er eben nicht eine direkte Adaption der Pokémon-Spiele in dem Sinne ist, ne? Ich finde, es ist ein sehr guter Film und also der halt auf eine interessante Art so im Dialog steht mit der Vorlage. Also so so vieles, was, also jeder, der Pokémon gespielt hat und so, vor allem, was der Film weiß halt auch, dass viele Menschen, die Pokémon gespielt haben, mittlerweile 35 sind, so, ne?
Ja.
Und jeder, der Pokémon gespielt hat, hat sich früher oder später bestimmte Gedanken gemacht. Die haben uns schon als Kind gemacht, so. Wie ist das nicht irgendwie keine fucked up, diese Tiere zu fangen und gegeneinander kämpfen zu lassen, so, ne? Und ich finde es irgendwie interessant, dass der Film dann irgendwie so einen alternativen Entwurf irgendwie präsentiert, so für Zusammenleben von Menschen und Pokémon und so. Und halt, es wirkt sehr wie so ein Film, der auf eine positive Art beeinflusst ist von den Dialogen, die unter den Fans der Spiele stattfanden. Was halt oft ja schlimm sein kann, wenn die Fans so diktieren, so in welche Richtung ein Film geht, ne? Siehe Rise of Skywalker zum Beispiel, ne? Das ist auch ein Film, der sich an den Fans orientiert hat.
Ja, das hat ja die Fans sehr glücklich gemacht, wie wir alle wissen. Ich finde, was Detective Pikachu macht, ist, also, das ist ein tonal extrem weirder und interessanter Film, weil er das irgendwie gut schafft, diese Übersetzung auf dieses Live-Action-Ebene halt zu thematisieren. Eben gerade, wo du halt meinst mit diesem, wenn wir die Sachen halt auf einmal wirklich so darstellen, als könnte man sie anfassen, dann müssen wir uns auch mehr Fragen stellen, mit ja. was da passiert. Und der Film ist ja, diese Welt, die ist ja zu sowohl Utopie als auch Dystopie in einem. Das ist, glaube ich, am besten wirklich symbolisiert mit diesem, du hast dieses süße Pikachu mit dieser realistischen Männerstimme.
Ja.
Irgendwie. Und du hast halt so, ja, diese Welt, die irgendwie sehr shiny aussieht und irgendwie Pokémon City und, aber dann hast du halt so Cage-Matches mit Pokémon und irgendwie so. Genau, wenn du nämlich was übersetzt von so einer abstrakteren, comichafteren Art, was halt die Pokémon-Spieler bis heute immer noch sind, wenn du das dann übersetzt, dann muss das irgendwie auch thematisiert werden. Und das hat der Film ja glücklicherweise gemacht. Aber wahrscheinlich hat Nintendo da Blut geleckt. Dann haben wir jetzt dieses Jahr einen Super Mario Brothers Film bekommen.
Genau.
Den wir uns auch angeschaut haben.
Ja.
Mit schon gewissen, naja, Befürchtungen.
Mhm.
Kann man so sagen. Also der Film hat ja, der wurde ja sehr gut an, also sagen wir mal gut vermarktet, muss man schon sagen. Also der wurde ja groß angekündigt und dann gab es ja ganze Nintendo Lives nur für diesen Film. Also man hat richtig gemerkt, Nintendo steckt dahinter. Die sind da jetzt wirklich dabei und sie haben sich natürlich wahrscheinlich das kommerziell aktuell erfolgreichste Animationsstudio ausgesucht mit den Minion-Machern, mit Illumination und haben da ja auch wirklich, also ja, damit der Besetzung von so Hollywood-Stars, wie Chris Pratt ja auch dann sich auch, wo der auch so drinsteckt, ja, wir wollen das jetzt hier, das soll jetzt der definitive Mario-Film werden. Der muss jetzt richtig Kasse machen und wir haben jetzt hier, wir setzen auf alles auf eine Karte und lassen wirklich keine Fehler, also keinen Raum für Fehler zu, sondern holen uns das beste Studio, die bekanntesten Stars und bleiben so treu wie möglich an Mario dran. Und man muss ja sagen, trotz der Häme, die die Ankündigung von Chris Pratt ja im Vorfeld bekommen hat, scheint sich das ja auszuzahlen.
Ja, absolut. Was auch irgendwie abzusehen war, also ich hätte nicht gedacht, dass er so krass erfolgreich ist. Er ist ja jetzt, ne, der erfolgreichste Film in Deutschland dieses Jahr, hast du gesagt, ne?
Ja, genau.
Und generell Millionen. Einfach ein wahnsinnig erfolgreicher Film. Dass er erfolgreich wird, trotz dieser Häme, war schon irgendwie abzusehen, weil das war schon irgendwie klar, dass das mehr so ein Online-Ding ist. Also Chris Pratt so von so Online- Film-Nerd-Kreisen abgesehen, ist Chris Pratt schon, glaube ich, eine relativ sichere Bank.
Ja.
Also ja, es war schon klar, dass sie da sehr viel aus so einer Business-Sicht sehr viel richtig machen. Und das ist halt auch, was der Film ist, ne? Also
Es ist ein Business-Film.
Ja.
Es ist im Film, so stelle ich mir halt so AI-Kunst vor, oder so AI-Filme in der Zukunft. Halt Filme, die so einfach da sind und ablaufen, dann da kann man, setzt man sich ins Kino 2 Stunden und kann sicher sein, dass die Leinwand nicht dunkel ist. So viel Gehalt,
ja.
Nehme ich damit, habe ich aus diesem Film rausgenommen. So viel kann ich schon mal sagen.
Also halt wirklich ein Film, der einfach sehr, sehr safe ist und der wirklich gar nicht, also nichts Überraschendes hat.
Wir haben natürlich dann im Zuge, nachdem wir den Film geschaut haben, nochmal den alten Super Mario Brothers Film geschaut, 1993 von
Annabelle Jenkel und Rocky Morton, die ansonsten wohl am bekanntesten sind dafür, dass sie Max Headroom erschaffen haben.
Diese Werbefigur.
Genau, ursprünglich war es ja, glaube ich, keine Werbefigur und dann wurde es irgendwie von Ter Online oder sowas. Ne?
Stimmt, genau, richtig. Ja. Ich kenne es nur durch Ter Online. Ja.
Ja.
Also diesen Typen mit dieser blonden Betonfrisur.
Genau.
Ja. Den Film haben wir uns nochmal angeschaut. Und das gilt ja, ist ja bekanntlich einer der schlechtesten Filme. So irgendwie. Einer der trashigsten. Also irgendwie so auf diesen typischen Listen irgendwie. Schon auch irgendwie auf den typischen Listen von so schlecht, dass es schon wieder gut ist. So. Und genau, ich habe ja gerade IMDb vor mir, ich sehe halt hier, ne, der hat eine Bewertung bei IMDb von 4,1 und der neue Super Mario Bros. Film hat eine Bewertung von 7,1, also von genau 3 Punkten von 10 ist der Unterschied, wird der neue Film besser bewertet. Aber ja, im Zuge dessen, dass wir den nochmal geguckt haben, gemerkt, das ist gar kein schlechter Film.
Nee, ich finde den auch nicht so schlecht, dass es schon wieder gut ist, sondern ich finde den einfach gut. So, und ich finde den auch, also ich habe den jetzt zum dritten Mal geguckt.
Ja.
Einmal habe ich ihn gesehen, als ich noch ein Kind war. Interessanterweise fand ich ihn damals auch super.
Ja,
also mich hat damals gar nicht gestört, dass er nicht irgendwie eine Mario-Adaption in dem Sinne ist. Ich mochte den total. Dann habe ich ihn nochmal irgendwann so vor ungefähr 10 Jahren oder so geguckt. Damals war ich, glaube ich, eher so in der interessant, aber schon irgendwie nicht ganz gelungen Kategorie. Aber jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, nee, ich finde, es ist einfach unironisch ein richtig guter Film. Und auch wenn ich den vergleiche mit so, also ich habe dann mal überlegt, so was sind so ungefähr aus der Zeit so vergleichbare Filme und so, für mich so das Naheliegendste ist sowas wie Ghostbusters.
Ja.
Ich finde den nicht viel schlechter als ein Ghostbusters oder so. Ja.
Ghostbusters ist ein ziemlich guter Vergleich. Was ja schon interessant ist, also zumindest mir aufgefallen ist jetzt beim neuen Film, beim Setup und dem sogenannten Worldbuilding, die neueren Mario-Spiele müssen das nicht mehr machen. Die neueren Mario-Spiele werfen dich in diese Mushroom-Kingdom-Welt und du hinterfragst dich, warum das ein Klempner ist und warum das ist eine Prinzessin und warum sind die alles wie Pilze und was ist das überhaupt für eine Welt? Warum ist das? Aber wenn du halt so einen Film hast, der irgendwie so ein Universum kreiert, dann willst du ja vielleicht doch irgendwie die Welt musst du irgendwie trotzdem konstruieren. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ja der neue Film auch sehr viel übernimmt von dem alten. Also im Sinne von, du hast Mario und Luigi sind zwei Brüder in New York.
Ich glaube tatsächlich, dass diese New York-Sache schon in den Videospielen Kanon war. Also ich glaube, das steht im Booklet vom ersten Super Mario.
Gut, das macht natürlich auch Sinn mit dem Affen und so, ne? Also,
ja.
Der so King Kong-mäßig ist und
ja, wobei die späteren Spiele es dann ja überhaupt nicht mehr hatten. So, ich glaube, das ist so ein Fun-Fact von, das stand mal in irgendeinem Booklet, aber es war ja nie in den Spielen.
Vielleicht haben sie es nicht übernommen, aber sie müssen halt auch in der Kanalisation finden sie dann halt diesen Zugang in diese andere Welt. Auch das ist natürlich da drinne.
Ja.
Es gibt schon ein paar Ähnlichkeiten, aber was halt der alte Film macht, also was der neue Film nicht macht, ist halt wirklich versuchen zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
Ja.
Indem sie sich dieses Setup ja überlegen, dass die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren durch diesen Meteoriteneinschlag nicht ausgestorben sind, sondern in eine Paralleldimension katapultiert wurden. Und dieser Meteorit ist auch im heutigen Brooklyn eingeschlagen und nicht im Golf von Mexiko. In dieser Paralleldimension haben sich Dinosaurier weiterentwickelt durch die Evolution hin zu menschenähnlichen Wesen. Sie haben eins aus wie Menschen, aber sind eigentlich Dinosaurier. Durch dieses Tor in dieser Kanalisation von Brooklyn kommen auch Mario und Luigi, gespielt von Bob Hoskins und John Leguizamo, kommen da halt in diese Welt. Und der große Plan von den Dinos, also gespielt von, also King Koopa, gespielt von Dennis Hopper, also Bowser wird gespielt von Dennis Hopper. King Koopa ist ja der alte Name für Bowser, ne?
Genau, ja.
Dessen Plan ist halt, diese beiden Welten miteinander zu verschmelzen. Dafür braucht er dieses Meteoritenstück, was bei Daisy an der Kette um den Hals hängt. Genau, und gleichzeitig hat er noch so Technologie, mit der Menschen in der Evolution zurückfahren kann, Wesen in der Evolution zurück und hervorfahren kann.
Ja.
Ja, also es wird ganz viel Worldbuilding betrieben, was halt trotzdem extrem nonsensical ist und mega weird. Aber was einfach auch irgendwie fun ist. Und ich muss sagen, ich habe den Film ja auch das erste Mal als Kind gesehen und fand halt diese Goombas, diese Dinos mit diesen kleinen Köpfen, fand ich mega gruselig. Die haben sich bei mir so voll eingebrannt.
Wahnsinnig viele Bilder aus dem Film hatte ich noch im Kopf, also von meiner Kindheit. Also schon als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Was, finde ich, auch für den Film spricht. Also auch zum Beispiel, dass irgendwie Daisys Vater war der alte König dieses Königreichs und wurde wurde in der Evolution zurück
de-evolved.
Genau, wurde de-evolved von King Koopa und ist jetzt ein Pilz, aber ein Pilz, nicht ein Super Mario Pilz, sondern wirklich so ein Pilzgeflecht.
So ein Flechtenpilz, ja.
Ich habe ein Review zu dem Film gelesen auf Letterboxd von Sieg Not heißt er, ein 5-Sterne-Review, der den alten Film als a masterpiece of adaptation bezeichnet, dann halt erstmal darüber schreibt, dass alles an diesen Spielen war der Interaktivität untergeordnet, so, und halt alles, die ganze, in Anführungsstrichen, Welt der ersten Spiele und so, die ist aus so einer Notwendigkeit entstanden. Also Mario sieht aus, wie er aussieht, weil sie nicht die Rechte für Popeye bekommen haben. So, dann haben sie diesen Sprite geändert. Naja, also da wurde nicht von einer kohärenten Welt ausgegangen, sondern ne, das Mushroom Kingdom und so ist dann halt so nachträglich da draufgesetzt worden. Und so, ne? Und insofern ist es eigentlich komplett antithetisch zu filmen. Genau, er beschreibt halt in seinem Review halt, ne, dass der Film halt so wirkt, als hätte man sozusagen, das ist jetzt sehr paraphrasing, aber basically, als hätte man so rausgeschrieben, so was sind so die Bestandteile von Mario, so Mushroom Kingdom, King Koopa, bla bla bla. Und hätte dann aber komplett neu überlegt, wie sieht das in einem Film aus? So, also gar nicht so, wie kann ich das aus Mario übersetzen, so, sondern was wäre ein Mushroom Kingdom? Wie könnte das so? Und ja, und das ist eine super interessante Welt, die so entstanden ist und die er in diesem Review, das ist wirklich ein sehr gutes Review, ich verlinke das in der Dings-Podcast-Beschreibung. Und er beschreibt diese Welt so als im Grunde so eine Metapher, wo die so reinlaufen können. Ne? Weil, da kommen wir gleich auch noch zu, ne? Es hat ja alles so einen politischen Subtext und so einen antifaschistischen Subtext und so, nicht mal Subtext, Text.
Ja, es ist ein Text.
Und insofern, ja, also das Worldbuilding ist alles total, es ist Nonsens im Sinne von, es macht keinen Sinn zusammen. Aber es funktioniert im Sinne von, was es irgendwie ausdrücken will, so. Und da zum Beispiel halt der Vater, der so ein Pilzgeschlecht ist, Geflecht ist, deswegen kam ich da jetzt drauf. Das ist natürlich völlig insane, so. Und es ist insane, dass er sich am Ende wieder in Lance Henriksen zurückverwandelt.
Ja.
Und dass er der Vater von Daisy sein soll, dieser Pilz und so. Das macht alles keinen Sinn. Aber es ist irgendwie eine geile Metapher, weil es ist so irgendwie so der alte König, der in dem Kontext so für eine freiheitlichere Gesellschaft stand und so, der ist irgendwie tot, aber er ist gleichzeitig, ist er überall so. Also dieser Gedanke daran, an diese bessere Version dieser Welt ist noch überall da und er ist halt, und das halt so physisch manifestieren in so einem Pilzgeflecht, das ist auf eine Art schon genial. Es macht logisch nicht mehr Sinn als das Worldbuilding im neuen Film, aber du merkst halt, dass sie jedes einzelne Bestandteil dieser Welt irgendwie drüber nachgedacht haben, was das sein kann, wie man das filmisch ausdrücken kann.
Ja, und gleichzeitig nutzt er halt auch dieses Paralleluniversum stark. Ne? Also natürlich genau. Für die politische Ebene dann natürlich auch, weil Manhattan ist ja jetzt nicht einfach nur der Startpunkt, sondern auch da gibt's eine Art King Koopa und spiegelt das so ein bisschen. Ne? Das ist natürlich total... Und das ist halt... Der nutzt das halt auch irgendwie. Ne? Und ich gehe jetzt nochmal kurz zu dem Worldbuilding im neuen Film. Der hat nur einen, der muss nur eins bedienen, nämlich dass das auftaucht, was wir aus den Videospielen kennen. Ja. Und wie ich vorhin meinte, die Videospiele haben wir mittlerweile visuell aufgeholt. Das heißt, die neueren Mario-Spiele sehen ja auch schon wie Pixar-Filme. Die haben auch Cutscenes. Deswegen, da muss halt irgendwie dieses Pilz-Kingdom drin vorkommen. Das muss so aussehen wie das Pilz-Kingdom in den letzten Super Mario-Spielen. Es muss irgendwie Mario Kart drin vorkommen und Donkey Kong Dschungel und King Koopas Castle und vielleicht auch ein bisschen Luigi's Mansion. Und wie das dann zusammenpasst, ist eigentlich völlig egal. Da muss man auch nichts erklären, weil ihr wollt das ja sehen. Also hier ist es. Und letztendlich wird es auch nur reingetan, weil man es halt sehen will. Und vielleicht da auch gerade wirklich der Punkt von, also wirklich nochmal der Vergleichspunkt zu AI-Art, wo halt, es ist halt alles nur iterativ, um des iterativs sein Willens. Es ist halt...
AI ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil diese AIs, wo gerade alle so ihren Verstand drüber verlieren, ne, die machen ja nichts anderes als Sachen, die sie woanders gefunden haben, wiedergeben.
Richtig,
so, ne?
Genau.
So, und diese AIs, ja, sie können dir einen druckreifen Essay schreiben aus Sachen, die sie zusammengeklaut haben, aber sie verstehen natürlich nicht, was da drin steht. So. Und genauso, und dieser Film ist halt auch, er gibt halt irgendwie wieder, was in den Spielen ist, und es sieht alles aus, wie in den Spielen ist, und es funktioniert alles so. Aber du hast nicht das Gefühl, als hätte da irgendjemand mal drüber nachgedacht, warum, welche Funktion diese Dinge in den Spielen haben und warum das in den Spielen ist und ob es das nicht filmisch irgendwie andere Dinge, solche Funktionen übernehmen.
Oder ob man sich was Neues dazu ausdenkt.
Zum Beispiel, ne? Also, ja, ja.
Ich meine, das setzt sich ja fort. Ne? Also mit Brooklyn macht, also der macht nichts mit New York, dieser Film. Also am Ende
gar nicht.
Es findet irgendwie das Finale dann da statt. Aber so, was jetzt New York da ist,
ja, und
die, völlig
diese Welten haben keine Beziehung zueinander, was ja eigentlich so Portal Fantasies, also wo man irgendwie, das ist ja ein traditionsreiches Genre, ne?
Das Isekai Genre, ja.
Ja, dass jemand irgendwie aus unserer bekannten Welt oder so in eine Fantasy Welt irgendwie gezogen wird, und eigentlich ist es, also in den klassischen Beispielen dieses Genres und in den besten Beispielen ist diese Fantasy-Welt dann auch immer irgendwie ein Spiegelbild unserer Welt. Also das simpelste Beispiel ist irgendwie Wizard of Oz, ne, wo ja jedes Element letztlich irgendwie aus Dorothys Fantasie und irgendwie Sehnsucht herkommt, so, ne. Und das hier, da gibt's einfach in Super Mario, da gibt's keine Relation zwischen Brooklyn und diesem Mushroom Kingdom.
Wie sie denn da hinkommen, ne? Die steigen halt ab, dann die Kanalisation, dann ist halt so eine grüne Röhre. Ah, die grüne Röhre. Und wir wissen schon als Zuschauer, ja, jetzt geht's da in diese komische Welt. Und dann gibt's auch einen Moment, wo sie dann da diesen Schlachtplan haben gegen King Koopa, also King Koopa, also Bowser, jetzt muss ich ja den neueren Namen benutzen, also Bowser, will irgendwie Peach heiraten und um sie zu beeindrucken, glaube ich, so was. Er nimmt irgendwie alle Welten ein, irgendwie. Da gibt's dann so einen Schlachtplan, da machen sie so Peach und die ganzen Toads und Mario und so und versuchen, dann gibt's so eine Karte, und dann siehst du auf dieser Karte, siehst du halt das Mushroom Kingdom und den Dschungel von Donkey Kong, und dann siehst du Bowsers Welt. Und dann gab's noch dieses Pinguin, diese Eiswelt gab's noch mit den Pinguins. Gab's schon auch. Also jemals recht klein alles, also und alles diese Welten, die man in dem Film sieht, und das war's dann. Also das sind dann die Welten, und der Film will jetzt auch nicht irgendwie sagen, so, da geht die Welt noch weiter, oder hier ist noch irgendwie Spielraum viel mehr für irgendwelche Vorstellungen oder irgendwie, oder tiest noch nicht mehr irgendeine Art von Fortsetzung an, sondern nein, das ist die Welt, und diese fantastische Welt, die aus so komischen, disparaten Elementen besteht, die hört da auf. Der Film muss halt nichts erklären. Er muss einfach wie AI-Art, das muss da drin vorkommen, es muss die Referenz da sein, und das reicht dann einfach. Da, wo er dann nicht iterativ ist, ist dann, wie gesagt, bei der Wahl des Casts, da Chris Pratt ist halt Chris Pratt.
Ich meine, ich finde, das ist ein generelles Problem bei Animationsfilmen, ist, dass Voice-Acting als so eine eigene Kategorie so ein bisschen verschwindet. Also Pixar-Filme besetzen ja mittlerweile auch eigentlich irgendwie Stars und so, ne? Und ja, ich finde es eigentlich sehr schade, weil finde ich, Voice-Acting ist was anderes als normales Schauspiel. Und ich finde so, eigentlich finde Animation kann davon profitieren, wenn man irgendwie also interessante Voice-Performances hat, ne? Also ich meine, überlegt, wie wichtig so die Voice, der Voice-Cast für die Simpsons ist, ne? Ja, niemand, dafür, dass das alles so sehr, sehr weirde Figuren sind, gibt's irgendwie wenig Big Swings so in so Voice-Performances. Also Bowser wie halt, ja, Jack Black als Bowser halt wirklich der Einzige, der irgendwas Interessantes macht.
Ja, es sind halt so dann einfach normale Stimmen da, ja. Irgendwie so, und da. Ja, aber auch nicht auf so eine, das ergibt sich dann nicht so ein spannender Kontrast, wie wenn Ryan Reynolds ein süßes Dennis Plüsch-Pikachu spricht.
Genau.
Ne? Das ist natürlich nochmal was anderes. Was halt nochmal interessant ist, gerade in Bezug jetzt auf Anya Taylor-Joy, ist ja auch, dass die, also auf die Peach-Figur, wenn man sich guckt, der alte Super Mario von 1993, da gab's halt einen weitaus lockeren narrativen Rahmen, den die Spiele vorgegeben haben. Ich glaube, damals hat man sich so gedacht, so, okay, ja, klar, ich save hier irgendwie die Prinzessin aus diesem Schlössern, irgendwie, die Prinzessin sind in einem anderen Schloss und so, aber ich glaube, damals hat man auch nicht so gedacht, so, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht so ernst nehmen, das muss ich, glaube ich, jetzt nicht adaptieren irgendwie. Aber es ist ja mittlerweile halt durch, weil genau diese Mario-Spiele sich auch weiterentwickelt haben und immer mehr filmischer und immer mehr, diese Geschichte hat sich auch zementiert mittlerweile. Also Mario muss, also ganz egal, wie sehr das nun mittlerweile schon irgendwie, wie viel Kritik das mittlerweile einheimst, mit der Damsel in Distress, und natürlich auch die Mario-Spiele da irgendwie trotzdem drauf reagieren und das irgendwie auch brechen wollen, an Grundgefüge ändert es nichts, dass halt Lotz trotzdem irgendwie Peach dann doch irgendwie entführt wird und Mario sie retten muss, so. Und genau, Bowser sie heiraten will jetzt in dem Fall und das muss jetzt anscheinend, weil der Film halt sehr vorlagengetreu ist, der neue Film übernehmen. Es geht nicht anders, er kommt da nicht drum herum. Aber weil er weiß, das ist halt nicht mehr zeitgemäß, also muss er auch erst irgendwie brechen. Und da erfindet er halt so Girlboss Peach,
ja.
Um das Ganze so ein bisschen zu brechen, die halt so dann eigentlich eher so ein Counterpart ist zu Bowser. Also wir haben ja Mario, der in so einen Konflikt reingerät zwischen zwei Reichen. Also, ja. Man muss auch bedenken, das ist einfach so ein Kriegsfilm ja eigentlich. Ja, ne? Also
aber,
dafür, dass
aber komplett unpolitisch.
Also so, völlig unpolitisch.
Also natürlich ist, nicht unpolitisch.
Es
aber
ist wie
so
Top Gun Maverick.
Ja, genau.
Top Wirklich. Gun Maverick, das Animationsfilm.
Ja.
Ein Kriegsfilm, diese zwei Reiche, Bowser so als die invasorische Macht und jetzt Peach, die als Herrscherin über das Mushroom Kingdom ja irgendwie auch die Verteidigung sichern muss und so. Und Peach ist halt so irgendwie... Ja, ist halt so typisch starke, in Anführungszeichen starke Frauenfigur falsch gemacht. Im Sinne von halt, sie ist halt keine richtige Figur, ne? Die ist halt unbesiegbar, sie kann alles sofort auf Anhieb, sie ist irgendwie einfach so richtig, also, die struggelt nicht. Die ist einfach, der Film hat kein Interesse an ihr als Figur. Also das, was ich immer mitbekomme, ist so, okay, du willst der Figur kein Problem geben, was sie irgendwie lösen muss. Du hast eigentlich kein Interesse an ihr. Im Nachhinein muss ich sagen, ist es vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, weil der Film hat ja sowieso große Probleme, überhaupt irgendeiner Figur ein Problem zu geben.
Ja.
Wahrscheinlich so der mit dem größten Problem ist Bowser.
Ja,
mit seiner unerwiderten Liebe für Peach, die seinen Ausdruck findet in einem sehr schönen Song. Deswegen, vielleicht ist Bowser die sympathischste Figur in diesem Film.
Ja, dieses Girlboss-Ding, das ist halt irgendwie, es ist halt dieses Denken in Tropes, so, ne? So, ja. Es wurde halt immer kritisiert, so Peach ist eine Damsel in Distress. Und sie haben halt gesagt, okay, wie machen wir sie nicht eine Damsel in Distress? Wir machen sie ist unbesiegbar. So, jetzt niemand kann mehr sagen, dass sie eine Damsel in Distress ist, weil sie ist jetzt perfekt und hat keine Fehler und macht alles richtig, so. Aber was hinter dieser Kritik von Damsel in Distress, diesem Trope, diesem Schlagwort steckt, ist ja nicht nur irgendwie, es geht ja nicht um das spezifische Schlagwort, sondern es geht darum, dass sich mit dieser Figur, dass Peach nie als Figur irgendwie existiert hat, sondern dass sie so ein Objekt war, was so. Und das Problem löst dieser Film halt nicht. Peach ist keine Figur in diesem Film, so. Also, es ist völlig uninteressant und, ja, sie hat nix, sie will irgendwie nix,
sie will nur beschützen, ihr Königreich irgendwie, was uninterfragt, weil sie kommt ja in dem Film aus der realen Welt. Aus Marios Welt anscheinend, aber hat jetzt ihre Rolle akzeptiert, hat auch keine Sehnsucht danach, irgendwie ihre alte Welt kennenzulernen oder irgendwie sowas. Ich denke so, das wäre jetzt auch irgendwie nochmal ein Moment, aber nee, sie ist einfach, also, ja, also die Figur hat nichts wirklich, ich meine, selbst wenn gibt ja diese Szene, wo sie irgendwie, Mario kommt ja frisch in die Welt und Mario muss erstmal lernen, Mario zu werden. Indem sie so einen Hindernislauf hinter ihrem Schloss hat und den muss Mario erstmal bis zum Erbrechen trainieren, indem muss er erstmal trainieren, bis er wirklich Mario ist. Dann sagt er irgendwie so, du hast es wahrscheinlich gleich beim ersten Mal gekonnt mit diesem Hindernislauf. Und dann sagt Peach so, ja. Da denke ich so, okay, gut. So, man hätte jetzt irgendwie so einen Moment haben können, wo irgendwie zwei so Figuren irgendwie bonden vielleicht über irgendwie Struggles oder whatever oder so oder, also was heißt, ich finde auch, das finde ich ja irgendwie lustig, dass Mario erstmal lernen muss, weil er kommt ja aus der realen Welt, er muss ja nicht über sonst was springen und in den Röhren und irgendwie Power-Ups nutzen in der realen Welt, er muss erstmal lernen, Mario zu werden und das wäre an sich auch schon fast ein Plot irgendwie, dass er irgendwie, er muss ja quasi, er muss zum Superhelden werden, zum Super Mario, so. Aber das wird dann so abgehandelt in so, ach fuck, Mario kann ja gar nicht springen. Dann machen wir jetzt so eine Montage zu, ich weiß nicht mehr, was da lief, Take on Me. Also diese fürchterliche Musikauswahl in diesem Film, die auch wirklich wieder so AI-Art par excellence.
Was lief da? War es I Need a Hero?
Oh, es war I Need a Hero, glaube ich. Take on Me lief, glaube ich, bei was anderem. Der ganze Film besteht, also immer wieder so, es wirkt halt so völlig random, so, wie halt so jemand so immer so, so das, so, so 90er Jahre, also so das, so das typische Radiomusik einspielt, das Beste von den, aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute.
Ja, wo man das, sich halt wirklich fragt, für wen ist das?
Ich weiß
weil
es
für
nicht.
Die Kinder, die den Film gucken, ist es nicht.
Ich weiß es nicht.
Aber auch nicht für die alten Mario-Fans, weil die wollen nur die Mario-Musik hören.
Es ist, glaube ich, einfach nur, das Lied ist beliebt. Es ist wie so ein weiterer Schritt zu Member Berries irgendwie so, ja, eine weitere Member Berry, die einem da in den Mund geworfen wird.
Ja.
Hier, den Song magst du doch auch, oder? Ist doch lustig, wenn Mario jetzt dazu Auto fährt. Also vor allem, wenn man bedenken muss, welchen musikalischen Reichtum das Spiel
total
mitbringt.
Ja.
Also das ist wirklich so, also ich bin ja großer Fan von Videospielmusik und Mario, das ist halt, also vielleicht so noch über so Final Fantasy und Co. wahrscheinlich so das musikalische Repertoire der Videospielkultur.
Ja, und halt weit über irgendwie das eine Theme, was man kennt, hinaus.
Richtig. Und da hätte man, und man hört sie auch ein bisschen, aber der ist sehr scheu, dieser Soundtrack, das wirklich so ausleben zu können, weißt du, so.
Ja.
Es gibt da wirklich so, am Ende gab es einen Moment, da kommt dann natürlich das Team, aber es sind halt immer so diese, da hätte man viel mehr Themen einarbeiten können, also ich habe letztens ein, glaube ich, Video von Adam Neely gesehen, wo es um die Nintendofication von Jazz geht, das halt so so das klassische Jazz-Repertoire, die klassischen Jazz-Nummern oder Songs, die sind natürlich einfach kulturell gewachsen und dementsprechend nicht festgelegt und JazzmusikerInnen legen natürlich auf eine Art und Weise fest, also arbeiten an diesem Kanon, also was ist der Jazz-Kanon, was sind die Sachen, die man irgendwie an denen die Leute spielen und an denen, mit denen sie improvisieren, und da war so seine These, dass halt Nintendo, gerade diese Nintendo-Tracks und Mario oder Videospielmusik halt so zukünftig Einzug halten wird in diesen Jazz-Kanon, weil es halt Melodien sind, mit denen halt heutige JazzmusikerInnen aufgewachsen sind, und das sind halt Melodien und Motive, mit denen man super schön improvisieren und experimentieren kann, und ja, man kennt ja mittlerweile extrem viele gute Jazz-Adaptionen von so Musik und natürlich auch von Mario, und weiß ich nicht, diesen musikalischen Reichtum hätte ich zumindest erwartet, wenn man schon so ein sklavisch ist, deiner Vorlage gegenüber, dass der dann auch dann im Film auftaucht, aber nein, es ist Take on Me von Aha.
Man sollte Mario wahrscheinlich gar nicht als Film adaptieren, so. Aber wenn man es macht, so, ne, dann wäre für mich so das Logischste, wären für mich so klassische Cartoons, so Looney Tunes mäßig, also so wirklich so kinetische und halt mit der Körperlichkeit der Figuren spielende Cartoons, so. Und das ist generell was ich in vielen Animationen heutzutage vermisse, wohl auch, ich glaube, das liegt auch daran, dass Animation irgendwie immer realistischer in Anführungsstrichen wird, und dadurch irgendwie weniger Lust an so cartoony überzogenem Ausdruck und so. Aber ja, also gerade Mario, die Mario-Spiele haben halt eine Kinetik und eine Körperlichkeit und man spürt Marios Körper und manchmal wird Marios Körper auch so ein bisschen irgendwie verzerrt, weiß ich nicht, in Mario World kann er sich so aufblasen manchmal und dann kann man so fliegen, oder in Mario 64 wird er von so Steinen platt gemacht, und sowas gibt's halt irgendwie gar nicht in diesem Film so, ne? Und hier auch wieder der Vergleich zum alten Film, der ja durchaus einige solche Momente hatte, die halt klar von so klassischen Cartoons inspiriert sind.
Ja.
So, da hast du irgendwie einen Moment wie King Koopa hat so einen Sidekick, so eine Frau, die irgendwie
Fiona Shaw ist die beste Rolle.
Ja, fantastische Figur.
Ja, ist einfach pure Drag.
Ja.
Die hätte Ursula spielen müssen.
Ja, genau. Sie hat auch so ihre komplett eigene Agenda.
Ja, die ist auch in ihrem eigenen Film.
Ja. und sie hat halt so eine Todesszene, wo sie halt so electrocuted wird und dann irgendwie so an so eine Wand geklebt wird. So ihr Skelett klebt dann so an der Wand und es sieht halt wirklich aus wie eine Cartoonfigur so. Und ja, und so hast du einige, oder irgendwie die, wenn irgendwie Menschen in diese De-Evolve-Maschine gesteckt werden, dann wird ihr Gesicht mit so CGI verzerrt und so. Und da merkst du halt so, der Film hat das irgendwie verstanden, dass so Mario-Spiele halt eine cartoony, was Cartoonhaftes oder Slapstickhaftes haben. Und
du hast ja auch Stichwort Succession, Fisher Stevens als Iggy Cooper und Richard Edson als Spike Cooper. Das ist ja so ein klassischer Double Act, so irgendwie so ein bisschen so, die da so gegen Glasscheiben laufen und das ist ja wirklich, also so cartooniger geht's ja gar nicht mehr, oder Slapsticker. Das ist also das hat der Film schon verstanden.
Wie gesagt, Mario, es ist ein Jump and Run Spiel, so, ne? Und gerade auch so diese Sprungsäcke, so wenn Peach da diesen Parcours macht, so, das ist auch so völlig gewichtslos und so, ne? Ja, ja, und gerade das ist halt was, wo die Spiele sehr gut drin sind, ne? Dass sie sich so, sie fühlen sich einfach gut an zu spielen und so, ne?
Der Film kämpft damit, also der neue Film kämpft sehr stark damit, mit dieser Diskrepanz, dass du halt das nicht selber steuerst.
Ja.
Also versucht er es irgendwie auf, dass irgendwie diese Bewegung von Mario und dieses Springen als so immersive ästhetische Erfahrung irgendwie, also das ist halt so fast so tänzerisch ist, dass es einfach irgendwie dass es irgendwie so wirklich so ein Flow gibt, den du so, wo du so reingezogen wirst, so irgendwie dieser Bewegungsflow. Aber Mario lebt halt gerade nicht unbedingt davon, weil die meisten von uns kennen Mario eher mit, Mario definiert wird dadurch, dass man halt scheitert, dass man irgendwo gegenspringt und dann es nicht sofort schafft und dass man irgendwie irgendwo runterfällt und dann wird man wieder zurückgesetzt. Und wenn man jetzt so Speedruns anguckst, ja, das ist schon cool, aber das ist halt nicht das, womit ich Mario verbinden würde. Und alle Figuren, also vor allem Peach da in der Szene und dann auch später Mario selbst dann halt im Finale, bewegen sich halt wie so Speedrunner-Niveau durch diese Levels und weiß nicht, das, klar, da sieht's dann einfach aus, als ob Mario einfach nur schwebt und irgendwie ist es, gibt's keine Probleme.
Ja, ich glaube, der letzte Punkt, über den wir so reden wollten, ist die Perspektive, die der neue Film nicht hat. Der alte hat, also wir haben es ja schon angedeutet so ein bisschen, dass der alte Film halt, der hat so einen politischen, so eine politische Dimension und der hat irgendwie, ja, der hat schon irgendwie eine Perspektive und irgendwie irgendwas, was er sagen will, so. Der neue hat es gar nicht und ja.
Ja, der bewegt sich halt in so einem, der alte Film, der kommt dann so aus, ich weiß nicht genau, wann Blade Runner Director's Cut ins Kino kam, aber ich glaube, das war 92 oder so, also wo dann auf einmal Blade Runner wieder so eine Neubewertung erfahren hat, als so ein stilbildender, dystopischer Film und es wirkt halt auf jeden Fall so, als ob der Film da dann in dem Windschatten von Blade Runner halt versucht hat, da diese Dystopie zu entwickeln, aber halt mit diesen absurden Elementen.
Die Entstehungsgeschichte ist ja wohl so, dass das ursprüngliche Drehbuch wohl irgendwie noch düsterer war und wahrscheinlich dann wirklich so ein Blade Runner Cyberpunk Ding war.
Ja.
Disney hat dann die Rechte für den Vertrieb gekauft. Also nicht Produktion, so. Und hat dann auch irgendwie angeordnet, dass es ein Rewrite gibt, dass das Ganze ein bisschen familienfreundlicher macht. Und dann hat Ed Solomon, der bekannt ist als der Drehbuchautor von Men in Black und den Bill & Ted-Film, hat dann irgendwie nochmal den Film überarbeitet, sehr zum Leidwesen der RegisseurInnen. Ich finde aber gerade, dass das ist, was den Film ausmacht, dass er so diese sehr düstere, dystopische Welt mit dann halt diesem Cartoony-Humor und dieser Kinderfreundlichkeit
dem
verbindet.
Süßen Yoshi.
Es ist auf jeden Fall halt ein Film, der ganz eindeutig von halt Vorbildern wie irgendwie Ridley Scott inspiriert ist. Auch Cronenberg ist ein bisschen drin mit diesem ganzen die Evolving-Kram und so. Das hat auch so eine Body-Horror-Dimension.
Ja, total. Also ich finde vor allem auch diese Evolving-Sache interessant. Also dass der Film halt, also natürlich geht er von so einem, also jetzt wird's mal ganz, von so einem Intelligent Design Anspruch aus, ne, dass irgendwie so die Endform oder die Entwicklungsform ist dann irgendwie der Mensch oder sowas menschenähnliches, so, also selbst Dinosaurier entwickeln sich dahin und so. Aber was ich spannend finde, ist halt King Cooper, der halt diese De-Evolutionsmaschine hat und dann immer seine Leute zurückentwickeln lässt, damit sie dann ihm als so hohle Henchmen joinen in seiner Armee, die Goomba-Armee, ne? Und du hast aber dann ein gutes Beispiel mit halt diesen seinen beiden Söhnen. Sind es seine Söhne, sind es Families? Ich glaube, die sagen es sogar im Film, ich habe es vergessen, aber die dann auch den gegenteiligen Effekt bekommen, nämlich dass sie schlau, also dass quasi, dass sie weiter evolutionieren in die Zukunft rein. Also sie werden faster evolved. Und dann sind die auf einmal so, wird ihr Gehirn ganz groß und dann sind sie auf einmal super schlau und reden sehr eloquent. Und erkennen dann aber, dass. Und rebellieren dann gegen Cooper.
Ja.
Und ich mag halt diese Vorstellung, dass so dieser der Evolution als auch ein gesellschaftlicher Fortschritt ist irgendwie, dass eigentlich die Leute sich dahin entwickeln, friedlich zusammenzuleben,
ja,
und sich nicht von der Autorität beherrschen zu lassen.
Ja, haben wir ja schon angesprochen, dass irgendwie dieses Dino-Hatten so ein bisschen so ein Spiegelbild ist für halt die reale Welt. Und es ist so ein bisschen irgendwie so, ja, Cooper und diese ganze, das repräsentiert irgendwie so die negativen Aspekte sozusagen der menschlichen Natur. So, man sagt ja auch Lizard Brain und so, ne? Wenn man so animalische Instinkte und so anspricht, ne? Und das sind halt literally Menschen, die von Dinosauriern, die man irgendwie als irgendwie brutale Kreaturen im Kopf hat, irgendwie evolved sind. Diese Parallelwelt ist irgendwie so eine, ja, so eine sehr plakative natürlich, aber halt irgendwie Warnung so dass das passiert, wenn man irgendwie den niederen Instinkten, die Menschen irgendwie haben, folgt. Also wie gesagt, das ist alles wahnsinnig plakativ, ne? Also auch die Goombas sind halt auch so, haben dann auch direkt so eine Nazi-Uniform an.
Kommt direkt raus, so. Ja. Also wenn du die evolvest, dann wird die Uniform gleich mitgeliefert.
Das ist alles irgendwie ein bisschen stumpf und plakativ, aber es ist eben irgendwie eine klare Perspektive und so. Und es ist irgendwie was, wo du irgendwie merkst, so, ah, okay, darum habt ihr diesen Film gemacht.
Genau, dieses Warum habt ihr diesen Film gemacht, das ist halt eine wichtige Frage, weil das letztendlich das ist, mit dem man dann irgendwie, nachdem der Film vorbei ist und man mit nach Hause geht mit dem Film, dann irgendwie ja noch drüber nachdenkt. Bei dem neuen Film, da muss man auch die Frage stellen, warum habt ihr diesen Film gemacht, außer Geld?
Ja.
Und mir fiel keine Antwort darauf ein. Also wir haben es schon mal angerissen, aber der neue Film hat halt diese Perspektive nicht. Weil du halt alles kommt zusammen, musst du unter diesem Brennglas schauen von, das ist in dem Film, weil das halt in den Spielen so ist und Leute wollen das sehen. Also es möchte nichts aussagen, es möchte auch keine Probleme machen, das ist ein unpolitischer Kriegsfilm. Peach hat keine Probleme, Bowser hat das Problem, was er aus den Spielen hat, was aber auch irgendwie einfach nonsensical ist, natürlich, so irgendwie. Und Mario, was interessant ist, weil Mario, der spricht ja sonst auch nicht in den Spielen, also nur ganz wenig, mit seinen Catchphrases und so. Und hier ist er jetzt eine richtige Figur mit einem, so Hauptfigur bräuchte ja eigentlich auch ein Problem. Und der Film versucht da irgendwas zu bauen und sucht sich gleich mehrere aus. Also irgendwie Mario, der nicht so an sich glaubt. Mario, der Respekt von seinem Papa haben will. Mario, der erkennen muss, dass er mit seinem Bruder irgendwie cool ist. Dass er und sein Bruder irgendwie unzertrennlich sind. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hast du da irgendwas gesehen? Also was ist jetzt Marios Problem? Was ist jetzt irgendwie, gibt's irgendwie, also?
Nee, also, dass sein Klempner-Business nicht erfolgreich ist, aber das wird ja auch nicht gelöst oder so. Das ist ja nicht Motivation der Handlung. Das wird einfach vergessen, so. Nee, es gibt irgendwie kein Problem.
Es ist eigentlich nur Bowser, der halt Peach heiraten will und deswegen irgendwie diese ganzen komischen Sterne-Dinger da sammelt oder was auch immer. Es waren auch irgendwelche komischen, in den Welten irgendwelche komischen MacGuffins jagt.
Ja.
Und deswegen halt eine Bedrohung ist für alle und diese Bedrohung gilt es halt auszuschalten. Und da kommt auch nochmal zu, dass die Bedrohung, die wird dann halt am Ende gelöst. Also sie besiegen halt Bowser, sie machen ihn klein, und dann wird er gefangen genommen und dann ist es so ein funny Ending mit irgendwie Bowser ist eingesperrt und und Marios Daddy sieht irgendwie, dass Mario was kann und dann geht man davon aus, dass Marios Daddy jetzt Respekt für Mario hat. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist halt, aber sie trauen sich auch nicht, ihn vorher irgendwie, also er ist jetzt auch nicht so mean zu ihm vorher. Also es ist nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Und dann auch der so, es geht ja auch nicht um diese Bruderbeziehung. Also, weil der Film ja sehr früh entschließt, Luigi ist jetzt alleine. Also Mario ist allein und Luigi ist halt irgendwo anders. Und Luigi ist ja auch ganz viel im Film gar nicht zu sehen. Und am Ende treffen sie irgendwie aufeinander. Und dann gibt es diesen Moment, wo irgendwie Mario fast von Bowser verbrannt wird, der Feuer spuckt. Und dann wirft sich halt Luigi vor ihn mit so einem Gullideckel oder was das ist und fängt das Feuer ab und das soll dann irgendwie und das da der Film versucht da ganz stark mir zu kommunizieren, this is a moment. This is the turning point of the character. Now he und ich denke so, was willst du mir sagen, Film? Ich sehe da nichts. Was natürlich beschützt er ihn, aber was
ja, ja, ja. Ja, diese Bruderbeziehung ist so, eigentlich ist so nicht vorhanden, ne? Was ja im alten Film finde ich
ja,
ganz
die ist voll geil.
Hübsch, dass das ja. So, wo ja irgendwie die Story ist, dass die beiden keine Eltern haben oder irgendwie ihre Eltern früh verloren haben und Bob Hoskins, also Mario Luigi, so ein bisschen großgezogen hat.
Genau, weil die haben einen großen Altersunterschied.
Ja. Was total geil ist, was du direkt so, weil das, und wo du halt auch merkst, so, die Filmemacher haben sich Gedanken gemacht, so, weil natürlich, wenn du Bob Hoskins und John Leguizamo nebeneinander siehst, dann ist dein erster Gedanke so, wie, die sind Brüder. So. Und offensichtlich, und sie haben da halt irgendwie so ihre Antwort gefunden, so, das sind halt Brüder mit einem großen Altersunterschied und Bob Hoskins ist auch irgendwie so sein Daddy.
Genau, so. Richtig. Und gibt immer so Dating-Tipps ja. Und so. Das ist interessant, weil im Originalfilm haben die jetzt, die haben nicht so ein Problem, also jetzt nicht so ein persönliches Problem, also, Das braucht's da irgendwie auch nicht, weil dieses Worldbuilding und diesen Antagonismus, den du halt durch diese andere Welt hast und durch King Koopa, ist für sich halt schon sinnstiftend.
Ja.
Aber das hast du halt in dem neuen Film ja überhaupt nicht, weil dir ist ja egal. Also natürlich ist das albern mit diesem Heiraten von Bowser, diesem Heiratswunsch irgendwie ein bisschen cute, dass er da so diese Dreams hat und so, aber es macht halt alles, es ist halt alles egal. Also da könnte jetzt irgendwie auch, keine Ahnung, man könnte auch irgendwie sagen, Bowsers Lieblingsmuffin wurde gegessen, deswegen führt er jetzt Krieg gegen die ganze Welt. Ne? Also es ist halt irgendwie, es macht alles, es ist alles egal. In dem Film ist alles ganz viel egal.
Ja.
Wüsste auch nicht, wie man das jetzt noch fortsetzen soll. Also da kommt natürlich hundertprozentig eine Fortsetzung. Das wird wahrscheinlich jetzt schon den Status quo bilden für Videospielverfilmungen, muss man halt leider so sagen, ne?
Uns werden halt viele Videospielverfilmungen erwarten, die sich so der Adaption eigentlich verweigern. Das ist ja eigentlich, was der neue Film so macht.
Genau.
Ne? Die ganze, irgendwie, der ganze Ansatz dieses neuen Films spiegelt sich für mich eigentlich in den, darin, wie er Power-Ups handhabt, so, ne? So.
Stimmt.
Power-Ups sind halt so eindeutig so ein Videospiel-eigenes Element, so, ne? Es ist halt, ne, also, dass Mario halt Pilze sammelt und dann größer wird. Oder die irgendwie die Sterne, die dich unverwundbar machen, bla bla bla. Mhm. So, ne? Es ist halt sehr so ein Videospielelement und wo man eigentlich sagt, so, sowas funktioniert in einem Film nicht, weil das dumm ist, weil das, ne, das funktioniert in Videospielen nur, weil es an Mechaniken irgendwie gekoppelt ist. Und man würde halt meinen, wenn man das irgendwie, wenn man eine Adaption macht, dann müsste man überlegen, so, okay, wie kann man dieses Element nehmen und für einen Film irgendwie ja in filmische Sprache übersetzen und so.
Ja.
Aber der Ansatz dieses Films ist einfach, nee, wir machen das genauso. Und dann hast du halt einen Film, wo eine Figur einer anderen erklärt, so, in meiner Welt gibt es Power-Ups. So. Und das like, was? Also, dann zitiert Peach quasi so irgendwie so ein Absatz aus dem Handbuch für ihre
Welt. Aus der Spielanleitung.
Ja, es ist halt ein Film, der sich so komplett weigert, irgendwas filmischer zu machen, als es in den Spielen ist.
Ja.
Und ja, und anscheinend ist das irgendwie, was Fans wollen, weil es ist alles genau wie in den Spielen, aber es ist halt wahnsinnig uninteressant.
Ja, ich meine, selbst der alte Film hatte ja diese Power-Up-Idee mit diesen Stiefeln zum Beispiel und so. Es war halt alles so gekoppelt an so Gadgets einfach. So.
Ja.
Es waren halt Gadgets. Man hat quasi Power-Ups übersetzt mit Gadgets. Ja.
Ja, aber das ist immerhin irgendwas, so, ne? Das, ja, auch wie du sagst, ne, mit irgendwie, es wird eine Fortsetzung kommen, so, ne? Dass der Film so, dadurch, dass der Film sich halt wirklich gar nicht traut, irgendwas den Spielen hinzuzufügen auch so, ne? Also es ist halt wirklich nur, wir geben euch das, was ihr sehen wollt, aber auch nur das. So, dadurch regt er halt auch null so die Fantasie an und so, ne? Man kann, also, ja, was soll eine Fortsetzung, also wenn man kann überlegen, was in eine Fortsetzung kommt, aber nur indem man überlegt, was in den Spielen ist. Es gibt halt nichts in der Filmwelt, was so ein bisschen die Fantasie ankurbeln könnte, wo du denken könntest, ah, das würde ich gern noch, da würde ich gern mehr drüber wissen oder so.
Ja.
Außer halt, also gut, ich würde gerne einen Martin Scorsese-Style-Drama über Marios Familie sehen.
Ja, das auf jeden Fall. Also mit dem schönen Brooklyn-English.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, also genau, ich frage mich auch, wie das denn funktionieren soll, weil also der Point ja von jedem Mario-Spiel ist ja schon, dass es immer die gleiche Geschichte ist. Und das hat ja man so akzeptiert, das ist ja wie bei Zelda auch, ne? Also es ist wieder, genau, Bowser gegen Mario, und alles mit ein bisschen anderen Vorzeichen, anderen Orten, anderen Nebenfiguren und so, aber der gleiche Konflikt, und es wird einfach wieder am Ende resettet, und das stellen wir halt nicht in Frage, weil es ein neues Mario-Spiel oder was, das gleiche Setup hier immer. Aber es funktioniert ja im Film nicht so wirklich. Also was ist jetzt die Frage, wenn sie das fortsetzen, bricht dann, Bowser ist ja jetzt eingesperrt von denen, der bricht dann aus und dann, entführt er nochmal Peach und dann ist es einfach nochmal der gleiche Film, oder gibt's dann irgendwie Veränderungen, gibt's dann irgendwie, weiß ich nicht. Also das ist halt die Frage. Also ich frage mich, wie man das ohne dem Ganzen was hinzuzufügen, wie will man das denn fortsetzen? So, also das ist,
Stimmt, weil das ist ja so ein bisschen das Geniale daran, also warum Nintendos Reihen so ewig lange irgendwie laufen und so, ist halt, dass sie auch so Kontinuität halt unter irgendwie spielerischen Ausdruck und unter irgendwie neue interessante Welten stellen und so, ne? Also du hast halt in Mario du hast halt so die Elemente, die da sein müssen. Du hast Mario, du hast meistens irgendwie die Prinzessin, die er retten muss. Du hast meistens Bowser. Aber alles drumherum kann komplett anders sein.
Genau.
Also es kann diese komische Urlaubswelt aus Mario Sunshine sein.
Ja.
Es kann
diesen geilen Wesen.
Ja, genau. Es kann irgendwie Mario Galaxy sein, wo du irgendwie durchs All reist. Es kann Mario Odyssey sein, wo ja völlig absurd, also wo Elemente reinkommen wie irgendwie so eine Dark Souls-Welt, die man sich in Mario gar nicht vorstellen könnte und so. Aber jetzt haben, und Zelda genauso, Zelda ja auch, also sie haben ja irgendwann mal versucht, es in so eine durchgehende Kontinuität zu zwingen, aber es funktioniert ja nicht. Also es ist, ne, aber jetzt haben wir halt diese Filmwelt, die wahrscheinlich eine Kontinuität haben muss, so. Was halt auch bedeutet, so, im nächsten Film, ja, was kann Mario da entdecken?
Ja, ich vermute mal, es werden einfach noch mehr so, weiß ich nicht, mehr so IPs noch reinkommen, die alle so tangiert sind zu, Wario wird dann wahrscheinlich kommen und Waluigi, vielleicht gibt's dann einen neuen Gegenspieler mit Wario.
Ja.
Und Bowser, das hast du ja in manchen Spielen auch, wo dann Bowser sich dir anschließt oder irgendwie aus irgendwelchen Gründen, wie beim letzten Paper Mario oder sowas. Also, ja, also sie wird schon wieder irgendwas einfallen, aber es wird wahrscheinlich einfach nicht irgendwie interessanter, als wenn man einfach das Spiel selbst spielt.
Ja.
Das Interessante ist halt auch wirklich, dass halt diese Spiele oftmals, also jetzt gerade im Hinblick, meine ich jetzt auf das letzte Paper Mario zum Beispiel auch, die einfach bessere Geschichten erzählen. Also mit irgendwie, klar sind das irgendwie absurde Figuren und so, und sind Comicfiguren oder Cartoonfiguren, aber so, die haben halt irgendwie doch so irgendwie eine emotionale Perspektive und erzählen irgendwie was und sind irgendwie Metaphern oder sind irgendwie metaphorisch, und das ist halt im neuen Film nicht so, der möchte nicht metaphorisch sein, er möchte genau das sein, was er ist, nämlich eine Widerspiegelung von Assets aus Videospielen.
Zelda-Film kommt als nächstes.
Falls ich noch erst in so einem guten alten Der Perser und die Schweden-Podcast schon drüber gesprochen, als wir Prinzessin Mononoke geguckt haben. Prinzessin Mononoke ist doch eigentlich schon der Zelda-Film.
Ja, also die einzige gute Zelda-Verfilmung, die ich mir vorstellen kann, wäre halt ein Ghibli-Film, ja.
Genau, ich meine, es ist ja klar, also die neuen hier Breath of the Wild, die bedienen sich ja extrem an Ghibli, also an Ghibli-Ästhetik und so, also deswegen, das wäre schon das Bessere. Aber ja, wenn's wird wahrscheinlich Illumination und
Ja, Link wird dann so Quips machen. So.
Ja, Link wird dann auch von Chris Pratt gesprochen.
Das fände ich wiederum geil.
Ich fände gut, wenn Chris Pratt und Anatel Joy alle Nintendo-Filme machen müssten.
Das ist so deren, wenn sie schon so Marvel-Knebel vertreiben.
Genau,
das
richtig. Ja. Ja, wenn das halt das, wenn das jetzt der Status Quo von Videospielverfilmung ist, dann muss man wahrscheinlich auch einfach sagen, Videospielverfilmung ist dann endgültig tot eigentlich.
Ja.
Weil ich glaube wirklich, dieses Ding ist, dieses, was du schon genannt hast, sehr gut, das Adaptionsspannungsfeld, wenn das halt weg ist, dann braucht es diesen Begriff auch nicht mehr. Ne? Das ist einfach nur eine Cutscene.
Ja. Es werden definitiv irgendwie jetzt wahrscheinlich mehr Videospiele kommen. Meinst du, dass so Videospielverfilmungen so ein bisschen jetzt das ist, was Comic-Verfilmungen ablösen wird? Weil Marvel-Filme sind ja so langsam auf dem absteigenden Ast. So.
Hm.
Die letzten liefen irgendwie alle ein bisschen schlechter und sie haben es halt überhaupt nicht geschafft, irgendwie eine neues
Avengers-mäßige aufzubauen.
Ja,
ne?
So neue Figuren aufzubauen, außer den alten halt. Gut, die werden das irgendwann als rebooten und so, ne?
Ja.
Aber ja, meinst du, da ist irgendwie genug Raum in so Videospielverfilmungen, dass das jetzt irgendwie so das nächste große Ding wird?
Also was sich natürlich verändert hat, ist natürlich, dass Videospiele natürlich über die Jahre immer breiter jetzt also Fuß gefasst haben und natürlich irgendwie mittlerweile jeder Videospiele spielt. Aber der Großteil sind natürlich auch immer noch, die Großteil der Menschen spielt natürlich Videospiele, die nie verfilmt werden, nämlich meistens Handygames.
Ja.
Ja,
Angry Birds.
Oh, du hast recht. Ich nehme alles zurück. Du hast recht. Sehr gut. Den habe ich auch gesehen, den Film. Das ist ein Film, der hat eine politische Perspektive. Ist mega weird. Hast du den gesehen?
Nee.
Guck den mal. Der ist mega weird. Habe ich auch im Flugzeug geguckt, weil es so ein Flugzeugfilm ist. Naja, egal. Ja, also wahrscheinlich, also man hätte da zumindest da irgendwie eine gute Grundlage. Und ich meine, lustigerweise ist es weiter verbreitet als so Comics wahrscheinlich, als so Marvel-Comics.
Ja, definitiv.
So.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, dass halt so gerade die Anfangszeit von den ganzen Comic-Verfilmungen, da waren halt meistens dann noch Superhelden, die halt abseits davon, wenn du kein Comic gelesen hast, irgendwie die alle schon kanntest und irgendwie die schon irgendwie eine mediale Vorgeschichte hatten. Mario ist ein gutes Beispiel. Mario ist ein genuin originelles Videogame-Franchise. Das gleiche gilt für Zelda, würde ich sagen. Aber ist die Frage, ob andere, oder auch für Pokémon, aber ist die Frage, ob es so viel eigene, originelle Welten aus Videospielen entstehen, die es dann lohnt, verfilmt zu werden und dann irgendwie da so, irgendwie so groß werden können, dass sie da Marvel-Konkurrenz machen können. Weil im Falle von Tomb Raider und so oder auch, ist es halt meistens so, dass halt ja die Videospiele basieren ja schon auf Bildwelten aus dem Film, wie du meintest, und die sind schon irgendwie Second Class, und wenn sie dann nochmal übersetzt werden auf Film, dann sind sie der Third Class. Ich glaube, das wird jetzt eher so funktioniert für manche Franchises, glaube ich. Es sei denn, also man, sei denn, die machen jetzt aus machen das MCU Nummer 2, das Mario Cinematic Universe, das weiß ich jetzt nicht. Wenn sie das jetzt machen, oder das NCU, das Nintendo Cinematic Universe, klar, okay, dann es könnte passieren. Ich meine, Nintendo hat das ja schon alles built in mit Smash Brothers, mit Mario Kart. Also die Vorstellung, dass all diese Nintendo-Figuren zusammenkommen, ist ja schon immer irgendwie. Und ich glaube, ich habe auch schon gehört, dass Leute schon irgendwie Bock hätten auf so einen Smash Brothers-Film.
Ganz ehrlich, ich finde es eine bessere Idee als ein Mario Brothers-Film.
Ja, vielleicht wird das noch kommen.
Aber selbst Nintendo hat gar nicht so viel, das so als so ein Franchise funktionieren kann, glaube ich. Also halt Mario, wie gesagt, und halt alle so Unter-Franchises von Mario, also Wario und
Kirby.
Genau, Kirby, Zelda. Ja, und dann ist man schon bei irgendwie sowas wie Metroid, was aber schon so ein bisschen irgendwie auch das Uncharted-Problem hat, dass es irgendwie auf so, also Alien gibt's halt schon.
Ich glaube einfach, Mario ist auch einfach, und auch Pokémon und so, das sind halt wirklich auch so große Franchise, also das sind einfach so große Marken, ähnlich wie Spider-Man oder so, dass halt diese Helden, selbst Leute, die diese Spiele nicht gespielt haben, kennen diese Figuren einfach, und das ist irgendwie, deswegen sind die halt jetzt super erfolgreich, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie das neue Superhelden-Kino sein werden, das glaube ich nicht. Ja, mit diesen positiven Worten. Obwohl, es ist halt ein bisschen positiv, weil, weiß ich nicht, vielleicht muss auch nicht alles Marvel werden. Vielleicht brauchen wir auch was Neues.
Ja, du, ich könnte auch, also, wenn das Videospielverfilmungen sind, so wie der neue Mario-Film, dann könnte ich auch ganz gut ohne, so.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Was wir damit nochmal sagen wollten, ist, guck den alten Mario-Film. Gib dem mal nochmal eine Chance.
Genau, also versucht den zu gucken. Also versucht euch frei zu machen, sowohl von dem Gedanken, das muss jetzt wie Mario sein, als auch von dem Gedanken, das ist ein Film, der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist oder so. Also versucht ihn mal wirklich auf seinen eigenen Terms zu gucken. So.
Genau. Ja, das war die erste Folge von Podcasten geht ins Kino.
Ja.
Dem Spin-off-Podcast zum beliebten Podcast Podcasten.
Wir wollen das so ungefähr monatlich machen für den Anfang, glaube ich.
Ja, deswegen haben wir uns auch versucht, weil wir uns auch nicht so an der Aktualität binden.
Genau. Ja, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr uns gerne weiterempfehlen oder.
Auf jeden Fall. Sebastian, wo kann man dich denn noch so hören?
Ich habe einen anderen Podcast, in dem Konrad auch schon viele Mal zu Gast war, namens The Magic Circle.
Aber schon lange nicht mehr, muss ich mal wieder nachholen.
Das ist eine Gameshow, eine Audio-Gameshow. Ich denke mir Spiele aus und lasse meine Freunde darin antreten. Die zweite Staffel startet jetzt bald. Vielleicht ist sie schon gestartet, je nachdem, wann dieser Podcast hier rauskommt.
Und mich kann man mal sporadisch entweder bei Sebastian das Podcast hören oder demnächst öfter im Pewcast von Pew Pew Pew, wo ich meistens über Jurassic Park spreche, den besten Film, der hier gemacht wurde, der auch 30-jähriges Jubiläum ja gerade gefeiert hat. Und da wird es demnächst eine Folge geben, im Juli wahrscheinlich, zu Jurassic Park, wo wir unsere liebsten Sachen aus Jurassic Park, wo wir einfach nur Fangirlen die ganze Zeit über diesen Film, und ja, da hört mal rein.
Okay.
Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal bei Podcasten geht ins Kino.
Ja. Tschüss.
Tschüss.